Wer redet, ist nicht tot.
Ich bin in ein Gebäude gefahren, das nennt sich Grasblau, was irgendwie so ein fancy-schmancy Berlin-Architekturname ist. In diesem Gebäude, da ist die Zeit und mir gegenüber sitzt von der Zeit deren stellvertretender Chefredakteur Bernd Ulrich. Hallo Bernd.
Hallo.
Ich lese dich auf Twitter und deine Artikel schon sehr, sehr lange. Irgendwann habe ich dich mehrfach gefragt, ob du mir auch Dinge ins Mikrofon sagen würdest. Du hast gesagt, ja, ich kann mich kaum noch dran erinnern, wann, aus welchem Grund das letzte Mal war. Ich glaube, es war...
Die Gründe hören nicht auf.
Ja. Ich glaube, das war, weil du Zuversicht verbreitet hattest. Und das hat mich ein bisschen irritiert angesichts der Umstände, in denen wir uns befinden. Ich hatte das eben im Vorgespräch so schön formuliert und darum frage ich dich das einfach jetzt nochmal. Kannst du mir sagen, was zum Teufel hier eigentlich los ist?
Das ist eine sehr große Frage, würde ich sagen. Ne?
Also ich könnte auch noch ganz anders. Ich könnte auch fragen, Bernd, wer sind wir heute?
Und wir werden ja, wie viele wissen wir? Zumindest das wissen wir, wie viele. Ja, also, wo soll ich da anfangen? Politik oder...
Das ist das Problem. Also es fühlt sich an, als würden wir in einem Stau stehen und in jede Richtung wäre auch Stau.
Also ich würde mit deinem Bild anfangen, mit dem Stau.
Ja.
Ich glaube, das ist eine zu optimistische Sichtweise oder und zu statisch gleichzeitig.
Weil der Stau sich irgendwann auflöst?
Nee, weil wir uns in einem hohen Tempo befinden in Wirklichkeit. Also auch wenn man das Gefühl hat, die Politik stagniert oder die Bürokratie hält alles auf und so weiter. In Wirklichkeit sind wir in einem...
Tremor.
Vorsichtig gesprochen, Wandlungsprozess, rapiden Wandlungsprozess. Das ist ja offensichtlich, gilt das für die Klima- oder Ökologiekrise, der das eben egal ist, ob wir schnell vorankommen mit unserer Transformation oder nicht. Sie selber transformiert sich ja, also die Natur transformiert sich schnell. Und zwar nicht nur vermittelt über das Klima, sondern, also, und dann wieder rückwirkend auf Deutschland, sondern auch in Deutschland. Mhm. Wir haben eine hausgemachte Ökologiekrise. Dann, was sich auch beschleunigt, während wir hier das Gefühl haben, also du das Gefühl hast und andere wahrscheinlich auch, dass wir im Stau stehen, ist der Machtverlust des Westens. Das geht in einem Tempo, das einen Atem verschlägt. Also allein die letzten Wochen hat in Frankreich den machtpolitischen Zugriff auf Afrika, auf La France Afrique verloren. Mhm. Die gegen den Westen gegründeten BRICS-Staaten haben sich um 6 weitere Länder erweitert.
Und das sind nicht die Besten.
Vor allem ist da auch eine Demokratie dabei, also Argentinien. Dann sind Saudi-Arabien und Iran dabei. Eigentlich Antagonisten, aber wenn es darum geht, gegen den Westen was zu unternehmen, offenbar dann doch in einem Bündnis zu vereinen. Es sind nur so 2
ja.
Zeichen davon, dass dem Westen sozusagen die Ordnungskraft auf dem Globus verloren geht. Und das hat wiederum Rückwirkungen auf die Gesellschaften. Ich bin mal gespannt, wenn die Franzosen irgendwann aus ihrem Sommerurlaub zurückkehren, wie sie dann auf diese Machtprojektion, die sie verloren haben, wie sie darauf reagieren. Also das passiert auch. So, das Dritte ist, das hat mit den beiden anderen Themen zu tun, dass wir eine rapide Synchronisierung der, nennen wir sie, rechtspopulistischen Bewegungen in den westlichen Gesellschaften erleben. Also es gibt sie fast überall. Sie drängen in Richtung Regierung, sie drängen in Richtung Normalisierung, in Deutschland vor allem jetzt Normalisierung, und ja, und in Italien regieren die mit. Großbritannien hat eine Irrsinnsaktion gemacht mit dem Brexit und so weiter. So, und jetzt ist die Frage, was diese 3 Dynamiken mit deinem Staugefühl zu tun haben.
Soll ich sie dir stellen oder beantwortest du sie einfach?
Ja, also nur wenn sie nicht interessiert sind, dann beantworte ich, versuche ich mal einen Anfang.
Was haben diese 3 Dinge?
Ja. Vorhin in unserer Konferenz wurde ein Artikel angekündigt von der Innenwirtschaftsressort, der sich damit beschäftigt, dass der Bürokratieindex, der erhoben wird in Deutschland, eine niedrigere Bürokratie angibt, während die Bundesregierung die Bürokratie als Hauptproblem der Transformationen ansieht. Dieser Widerspruch ist sehr leicht zu erklären, nämlich dadurch, dass die selbst wenn die Bürokratie leicht abnimmt, ist das der Transformationsdruck so hoch, dass das, was an Bürokratie noch da ist, und es ist sehr viel, sehr, sehr ins Gewicht fällt und die Vorhaben der Bundesregierung überwiegend vereitelt oder halbiert oder so. Deswegen, da kommt, glaube ich, das Staugefühl her. Und das innerhalb, also wenn ich sozusagen mich sehr langsam bewege, in einer sehr schnellen Umgebung, komme ich mir vor, als würde ich stehen. Mhm. Kennen das alle von Zugfahren.
Aber was meint die Bundesregierung mit Bürokratie, wenn sie Bürokratie sagt? Die, glaube ich, meinen was anderes als ich.
Was meinst du denn?
Naja, die Verwaltungsprozesse, und die erlebe ich als dysfunktional, und zwar hochgradig dysfunktional. Wir kennen alle die Witze, ne? Du lebst auch in Berlin. Besorg dir mal einen neuen Personalausweis. Lass mal ein Kfz zu. Meld dich um. Beantrag Kindergeld. Versuch mal zu heiraten. Gründe mal ein Unternehmen in Berlin. Habe ich zuletzt gemacht. Das ist kafkaesk.
Ja, also Berlin ist jetzt noch ein extremer Fall.
Da möchte ich aber doch mehr Bürokratie haben eigentlich. Da möchte ich doch einen bürokratischen Apparat haben, der sehr groß ist und sehr dynamisch ist, wo ich genau...
Nein. Das ist sicher auch ein Teil. Da würde man sich wünschen, dass es mehr Verwaltung gibt, effizientere Verwaltung. Digitalisierung der Verwaltung, für die Bundesregierung ja, glaube ich, ein oder zwei sogar Milliarden zur Verfügung gestellt, also lächerliche Summen. Es gibt aber eben die anderen Dinge, die ja, also sozusagen Verwaltungsvorschriften und Schutzrichtlinien und so weiter, die oft aus guten Gründen gemacht worden sind, aber in der Summe dann eben zum Beispiel die Transformation im Bereich Energie sehr, sehr schwierig machen.
Also im Grunde eine Überregulierung.
Ja, genau, Überregulierung. Und genau, die lässt sich nicht so schnell abbauen, zumal die Bundesregierung ihr gesamtes Transformationsvorhaben grundlegend falsch aufgehängt hat.
Wie haben Sie es aufgehängt?
Naja, im Prinzip sowohl bei der Sicherheitspolitik, aber vor allem bei der Klima- oder Ökologiepolitik hat die Regierung versprochen, dass sie diese große Transformation den Leuten frei Haus liefert. Mhm. Also ihr wacht morgens auf und auf einmal steht eine Ladestation vor eurer Tür und ein Elektroauto. Und dann könnt ihr wieder so weitermachen wie vorher. Und außerdem haben wir dann noch eine neue Heizung eingebaut und mit subventioniert und so weiter.
Und es hat nichts gekostet.
Und es hat nichts gekostet, genau. Und ihr werdet es kaum merken. Und das ist ein komplett irrealer Ansatz gewesen. Es wird keine Transformation geben ohne dramatische
Kosten.
Kosten natürlich auch.
Also ich meine
dramatische, lebensverändernde, ich würde sagen auch teilweise lebensbereichernde Teilnahme des großen Teils der Bevölkerung. Und wenn man das weiter aufrechterhält, wir liefern euch die Transformation frei Haus und ohne, dass ihr euch verändern müsst, dann wird man in immer neue Enttäuschungen reingehen. Das ist, glaube ich, die Situation, in der wir uns gerade befinden.
Warum haben die falsch aufgehängt? Also, weil die sind ja nicht döver als wir. Also die müssen das ja auch sehen. Warum schaffen die es nicht zu sagen, nee, sorry Leute, wir haben euch 15 Jahre lang Quatsch erzählt, jetzt mal Butter bei die Fische.
Vielleicht, weil sie nicht 15 Jahre Quatsch erzählt haben, sondern weil 500 Jahre eine bestimmte Geschichte dem Westen erzählt oder dem Westen sich selber eine Geschichte erzählt hat. Das ist nicht so leicht, das Narrativ, in dem wir groß geworden sind, einfach mal zu drehen. Und das Narrativ besteht aus verschiedenen Elementen. Einmal haben wir uns unsere Dominanz erklärt aus unserer besseren Wirtschaftsweise, also freie Marktwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft, und unserer besseren Regierungsweise, also Demokratie. Und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Es gab aber noch einiges andere, dass nämlich der Westen in der Lage war und willens, andere auszubeuten. Den globalen Süden natürlich, die Natur. Und der Westen war in der Lage, bis vor kurzem die Nebenfolgen des eigenen Handels, auch der einzelnen Personen, die Kollateralwirkung der einzelnen Personen, von diesen Personen wegzuhalten. Das heißt, in die Zukunft zu schieben oder in die Atmosphäre,
ja, okay, verstehe,
oder ins Meer und so weiter. Und jetzt sind wir in eine völlig neue Phase eingetreten, als Menschheit, aber eben auch als Westen. Und für uns ist es besonders schmerzlich, nämlich in der Echo-Phase unserer eigenen Wirkungen.
Ist das also, das, wo ich sage, es fällt uns jetzt alles auf die Füße?
Ja, genau, kann man absolut. Okay. Absolut. Es fällt uns alles auf die Füße, aber es ist mir zu negativ konnotiert. Jedenfalls sind wir konfrontiert mit den Nebenfolgen unseres Tuns. Und das ist nicht so leicht, den Leuten zu sagen. Es wurde ja mal gemacht, also Habeck hat hier und da Versuche gestartet, das so zu sprechen. Zu einem Zeitpunkt, wo es günstig war, nämlich vor 14 Monaten, also dass der Krieg mit der Ukraine noch frisch war, das Bewusstsein, dass dieser Ukraine-Krieg oder der Russland-Krieg auch eine Folge war unserer fossilen Abhängigkeit und unserer fossilen Aufpäppelung der russischen Armee, wenn man so will, indirekt. Und man ein bisschen bereit war, auch tatsächlich in diesem Punkt die Folgen des eigenen Handels für die Folgen einzustehen und zu sagen, wir müssen uns jetzt ein bisschen einschränken, ein bisschen Gas sparen und so weiter, um unsere Freiheit zu bewahren hier in Europa und damit der Putin nicht durchkommt mit dem, was er da macht. In dem Moment hat Habeck mal gesagt, wir Deutschen ziehen eine Schneise der Verwüstung durch die Welt. Und wer glaubt unschuldig zu sein, wenn er ein Mettbrötchen isst, der war noch nie in einem Schweinestall. Das sind ja so typische markierende Sätze, wo man Leuten sagt.
Schöne Metapher und gleichzeitig keine.
Ja, genau. Es ist eben auch so real. Ja. Genau. Also es passt pro toto, wenn man so will. Und so diese Redeweise ist aber einfach total ungewöhnlich. Ist auch dann veräppt wieder, auch bei ihm. Aber das ist genau die Richtung, in die man sprechen müsste, wenn man ehrlich mit den Leuten reden wollte. Und jetzt erleben die Leute den Zusammenbruch eines Narrativs. Und die Politik leugnet diesen Zusammenbruch und bietet natürlich keine neue Erzählung an.
Was könnte man mit der Politik anstellen, um sie dahin zu kriegen, dass sie diesen Zusammenbruch wenigstens schon mal aufhört zu leugnen? Das ist, wäre ja schon mal was, öffentliche Einsicht, um dann vielleicht konstruktiv über Lösungen zu diskutieren und nicht wie Friedrich Merz in diesen Tagen sagt, wir machen alles wieder rückgängig.
Über Friedrich Merz will ich nicht reden. Ich halte den ja politisch für eine halbe Portion und eine vorübergehende Erscheinung. Insofern ist jetzt nicht ausschlaggebend für mich. Aber was die neue Bundesregierung probiert hat, war vielleicht nochmal einen letzten Versuch wert auch. Also hinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt hier eine Fortschrittskoalition. Wir machen die größte Transformation seit der Industrialisierung, wie das der Bundeskanzler gesagt hat. Dann kam die Zeitenwende noch dazu. Das heißt, also wir wollen jetzt tatsächlich ernsthaft für unsere eigene Sicherheit einstehen und nicht die Amerikaner das machen lassen. Das war ja der Anfangsimpuls. Und dahinter stand, oder die dahinterliegende Philosophie war, die Veränderung wird gewaltig sein, aber sie wird ganz überwiegend in den Geräten und in den Maschinen der Technologie stattfinden, nicht in den Menschen. Also wir werden versprechen euch, dass die Veränderungen für euch minimal sein werden. So, das
hat der das glauben die das, die da in Berlin, glauben die das wirklich selbst oder haben sie nur Angst vor Gelbwesten?
Ja, das mischt sich so ein bisschen. Okay. Man könnte auch sagen, dass die Angst vor Gelbwesten vorgeschoben ist oder übersteigert oder wie auch immer. Mhm. Es gibt verschiedene Ansätze in der Regierung dazu. Jedenfalls war das der Versuch. So. Und damit gehen wir auch allen identitätspolitischen und kulturkämpferischen Dingen aus dem Weg. Wir sagen einfach, wir stellen euch neue Geräte hin und dann könnt ihr euer Leben so wie machen wir vorher, also quasi Elektrifizierung des maximalen Wohlstands. Mhm. Und das hat aber nicht geklappt. Einmal in der materiellen Dimension hat es nicht geklappt, weil man zum Beispiel die Klimaziele auf diesem Weg nicht erreichen kann. Selbst wenn man, was man eigentlich nicht darf, das Verkehrsministerium als toten Pfad rausrechnet, auch in anderen Bereichen wird man wahrscheinlich die Klimaziele verfehlen.
Gebäude und allein.
Genau, die Transformationsziele. Und das hat also von der materiellen Seite her nicht geklappt. Und auch das darin enthaltene Versprechen oder die Hoffnung, dass wenn man den Leuten nicht zumutet, dass sie sich selber ändern müssen, dass sie dann sich auch nicht aufregen und nicht AfD wählen. Diese Illusion ist wiederum im Heizungskeller gestorben in diesem Frühjahr oder am Anfang des Jahres. Mhm. So, und damit finde ich, also wenn man sagt, das war okay, nochmal einen letzten Versuch zu starten mit der zumutungsfreien Revolution, dann muss man jetzt aber auch konstatieren, der Versuch ist gescheitert, jetzt müssen wir was anderes machen.
Jetzt müssen die Zumutungen ausgepackt werden, aber genau das passiert ja nicht.
Also Zumutungen ausgepackt, ich würde das, also Zumutung natürlich, jede Transformation ist mit Zumutung verbunden, auch in unserem Leben, wir kennen das alle, auch mit, selbst das Schönste, die schönsten Dinge sind, kommen nicht ohne Schmerz. Gerade die schönsten Dinge kommen nicht ohne Schmerz, wenn ich das mal unter uns Erwachsenen sagen darf. So, aber das heißt nicht, dass die diese Dinge nur negativ geframed werden müssten oder so, dass sie nur negativ sind. Ich will mal ein anderes von der anderen Seite das nochmal versuchen zu erklären. Was die Regierung ja unter anderem auch macht in ihrer Kommunikation und teilweise auch in ihrem Handeln, ist, das Problem der multiplen Krise dadurch zu lösen, dass man immer nur eine Krise zur Zeit behandelt, sozusagen gleichzeitig. Und hofft, dass die anderen das, wenn man eben so ein bisschen wegverwalten und wegkommunizieren kann. Die Leute spüren es aber trotzdem und fühlen sich total gestresst von dieser multiplen Krise. Es gibt auf die multiplen Krisen aber nur eine sinnvolle Antwort, nämlich Lösungen, die mehrere Krisen gleichzeitig adressieren. Also Synergie ist die einzig sinnvolle Antwort auf die multiple Krise. Dafür muss ich aber sowohl in der Lage sein, synergetische wirkende Dinge zu tun, die ohne Zumutung nicht möglich sind, wie auch ich muss alle Krisen adressieren, um den Leuten plausibel zu machen. Das ist nicht, wenn wir jetzt hier Tempolimit machen oder wenn wir autofreie Innenstädte machen oder humanere Innenstädte, adressiert das ungefähr 7 unserer Probleme, unsere Großprobleme. Also ist doch eigentlich ganz schön, wenn man das macht. Und wenn man ein bisschen mehr zu Fuß laufen muss und so und sich ein bisschen eine Hornhaut latscht oder so, dann ist halt so schlimm, aber gut. So, diesen Ansatz versperren sie. Also sie versperren sich die synergetischen Möglichkeiten, indem sie auf Zumutungslosigkeit und auf immer nur eine Krise zur Zeit setzen. Es wäre leicht, das zu ändern, würde ich sagen.
Es wäre leicht, das zu ändern. Ja. Dann mach mal. Oder erklär mal, wie man es ändern würde.
Ja, also erstmal, um eine dieser Krisen, die größte, die Menschheitskrise, rauszunehmen, die wir mit dem Namen Klimakrise bezeichnen, die aber eigentlich eine existenzielle Krise im Mensch-Natur-Verhältnis ist, die adressieren wir falsch, also sowohl die Öffentlichkeit wie auch die Politik. Und zwar sagen wir, zwei Sachen im Prinzip. Wir müssen das Klima retten oder die Natur retten oder so.
Wir müssen die Menschheit retten.
Ja, genau. Das ist das eine, was gesagt wird. Das ist ganz schwierig, weil das enthält so eine Art Begnadigungsakt sozusagen. Kann man machen, wenn man ganz altruistisch drauf ist, kann man auch nicht lassen. Die zweite Variante ist zu sagen, nein, wir retten uns eigentlich selber, weil wenn wir in 30 Jahren so weitergemacht haben werden, werden die Rückwirkungen auf uns dramatisch sein. Das liegt aber sehr stark in der Zukunft. Das heißt, es ist ein Kampf. Also das eine ist ein Kampf Altruismus gegen Egoismus. Das andere ist ein Kampf Zukünftigkeit gegen Gegenwart sozusagen. Und ich glaube, dass das beides hätte auch funktionieren können, funktioniert aber nicht. Das haben wir jetzt. Also man muss halt Erfahrungen machen irgendwann und Schlüsse ziehen. Und ich würde sagen, das eigentlich Entscheidende ist, und das würde ich mir wünschen, dass die Politik das als Ziel ausgibt. Wir leben in Deutschland, in den westlichen Gesellschaften, in einem Albtraum. Und der Albtraum besteht darin, dass wir mit unserem ganz normalen Tun, mit unserem Alltag, mit unserem Essen, mit unserer Kleidung, mit unserer Mobilität die Grundlagen unserer Lebensweise, die Zukunft unserer Kinder und die Grundlagen der Demokratie zerstören. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Albtraum. Und aus diesem Albtraum müssen wir uns befreien. Gemeinsam. Und da hilft die Politik den Leuten und die Leute helfen der Politik, weil das ist unerträglich. Und zwar mit jedem Tag, wo wir das tun, wird es immer unerträglicher, weil die Wirkungen dieses Tuns immer stärker oder des Unterlassens immer stärker hervortreten.
Aber dieses Bild vom Albtraum, das ist doch auch wieder derart absurd. Der fühlt sich doch ganz gut an, der Albtraum. Nee,
glaub ich
also
nicht.
Für dich und mich?
Nee, nicht? Überhaupt nicht.
Wieso? Wir haben genug Geld, wir können da unten
was aber essen gehen. Ja, genau, das ist das. Ich glaube, also, was du jetzt machst, das ist, entschuldige, dass ich das sage.
Hau drauf.
Das ist die Naivität des Bösen, sozusagen. Also, weil man sagt, der Mensch ist halt, der will auf Geld und Egoismus und so weiter. Das ist nicht wahr. Die meisten Menschen wollen gut sein. Und die meisten Menschen denken in ihrem Privatleben ja doch schon an die Zukunft. Die denken schon an die Zukunft ihrer Kinder.
Ja.
Nur, wenn das Ganze in die politische Sphäre kommt, dann auf einmal bricht das ab. Und das liegt eben daran, dass man die Leute daran gewöhnt hat und wir uns daran gewöhnt haben, dass die Selbstrettung der Menschheit ohne Zumutung und ohne Verzicht und ohne Eigenbeitrag, ohne größeren, außer ich kaufe mir mal was anderes, vonstatten gehen kann, was schon mal intuitiv völlig abwegig ist, dass so etwas Großes ohne wirklich einschneidende Beiträge überhaupt möglich ist. Und dass wir aber jetzt, da das nun mal so aufgebaut ist, diese Kommunikation, dass die Politik sagt, wir versprechen euch, es wird zumutungsfrei ablaufen, dann wird alles, was man doch irgendwie als Zumutung empfinden könnte, wird dann sozusagen angeklagt und wird eingeklagt. Also, ihr habt uns belogen. So. Und diese Kommunikation muss einfach umgedreht werden. Also einfach ist es jetzt logisch. Natürlich in der Praxis ist es eine riesige Aufgabe. Und gesagt, so, und jetzt glaube ich einfach, dass die meisten Menschen, auch die nicht so viel Geld haben und nicht so viel Wahl haben sozusagen in ihrem Konsum und in ihrer Mobilität, auch die wollen ja so leben, dass sie sich selbst und ihren Kindern in 5 Jahren das noch erklären können. Oder in 10. Die wollen auch beitragen sozusagen zur Rettung. Man muss ihnen die Mittel dazu an die Hand geben. Aber wenn wir, also das, was du sagst, ist ja sozusagen die These, man kann das eigentlich alles noch ganz gut verdrängen. Wir sind gar nicht in diesem Albdruck. Da würde ich dann sagen, schauen wir uns mal in Ruhe eine ganz normale Tagesschau an. Egal welcher Jahreszeit. Jetzt im Sommer sowieso. Ich würde sagen, die Hälfte ist Klimaökologie induziert. Also irgendwo berührt es dieses Thema.
Wird aber nicht so genannt.
Nein, wird nicht so genannt, aber natürlich, die Leute sind ja weder böse noch doof. Und deswegen hören die das. Wir machen gerade eine Serie auf Zeit Online mit den populärsten Klimaausreden. Und deren Relativierung, Widerlegung, aber manchmal sagen wir auch, ist auch ein bisschen okay oder so. Jedenfalls haben wir am Anfang überlegt, wir setzen uns als Ziel 100 Ausreden. Ja, dann haben wir eine Liste gemacht und so weiter und KI befragt und ja, dann waren wir bei 120. So. Und jetzt, dann haben die Leserinnen und Leser reagiert und ihre Lieblingsausreden, das waren nochmal 1400.
1400?
Ja, gab es Überschneidungen und so weiter. Aber sagen wir mal grob von den wichtigsten, also die wichtigsten Klimaausreden, die so im Alltag eine Rolle spielen oder in der Politik oder es sind so ungefähr 200. Das ist ein unfassbarer Ausredenzirkus, der ja sozusagen am Leben gehalten werden muss.
Werdet ihr die alle bringen auch?
Also nee, das ist zu viel. Weil irgendwann ist es natürlich auch langweilig, die Muster wiederholen sich auch. Okay. Vielleicht 50 oder 100, wir wissen es noch nicht genau. Aber das zeigt nur, dass wir einen so großen Verdrängungszirkus am Laufen halten müssen, um uns diesen Albdruck sozusagen einigermaßen erträglich zu halten. Und da würde ich einfach sagen, in dem Moment, wo die Politik und die Öffentlichkeit das große gemeinsame Ziel umdrehen und sagen, wir befreien uns alle zusammen von diesem Albdruck, den fast alle von uns spüren. In dem Moment lassen auch viel mehr Leute das Gefühl, was in ihnen rumort, auch zu. Also wir kriegen ja momentan eine Verdrängungsbelohnung anstatt eine sozusagen Selbstaufklärung, Selbsteingeständnis, Motivation. So, ich glaube, dass das ganz gigantische Kräfte freisetzen würde. Aber vor allem, der Bürger und die Bürgerin als Konsument der Transformation, das würde dann aufgehoben.
Wie schaffst du es, mit dieser Erkenntnis im Alltag zu bestehen? Also du musst doch eigentlich schreiend da draußen rumrennen und jeden ohrfeigen, der über den Weg läuft.
Warum?
Weil das ja unerträglich ist. Den ganzen Tag, ja, das ist auch unerträglich, die Bauarbeiten, aber da müssen wir mit leben. Du bist ja im Grunde den ganzen Tag mit so Typen konfrontiert wie mir, die sich für eigentlich recht aufgeklärt halten, aber dann am Ende doch im Albtraum hängen bleiben, ohne zu merken, dass es einer ist.
Das glaube ich nicht, dass du das nicht merkst. Und ich glaube auch nicht, dass es dich unbelastet lässt. Also so wie so ein andere Dinge, mit denen wir verdrängen und so, und die so halb sind immer so rumoren und so ein inneres Gemurmel und dann muss man das wieder zum Schweigen bringen, mhm, oder.
Ich habe neue Stiefel. Das sind Lederschuhe. Mhm. Und ich habe heute, saß ich beim Arzt im Wartezimmer, ich weiß gar nicht warum, und habe so ein bisschen rumgesurft und habe festgestellt, die hätte es auch in vegan gegeben. Mhm. Habe ich heute gemerkt, also Wochen, nachdem ich die bestellt habe.
Kannst du mir mal den Link schicken?
Hab mich scheiße gefühlt.
Ja,
ich habe mich scheiße gefühlt.
Ja, natürlich. Das ist auch klar. Ja, ja. Das ist ja die alte Regel, warum unsere Gesellschaften jetzt auch so nervös sind. Eine einzige Feministin verdirbt 100 Männern den Spaß. Mhm. Ein einziger Veganerin oder ein einziger Veganer kann eine ganze Party in die Selbstzweifel stürzen, ob das dann als Aggression rauskommt oder sonst, ist scheißegal. Jedenfalls, also die, natürlich brechen wir überall ständig aus der Selbstverständlichkeit heraus, und die Selbstverständlichkeit ist der einzige Schutz in diesem Verdrängungsspiel sozusagen. Ja. Also in dem Moment, wo ich anfange, darüber nachzudenken, dann muss ich die 400 Ausreden aufrufen, ja, und unterhalten. Ne? Also solche Ausreden müssen ja sozusagen am Laufen gehalten werden, mhm, brauchen. Dann gibt's wieder Gegenargumente. Da kommt wieder so jemand rein und sagt, na Moment mal, kommt jemand rein und ich habe mein Auto verkauft. Was für ein neues kaufst du dir? Gar keins. Hm. Ja, das passiert nicht so oft, aber das passiert. Und ja, so, und das, man ist nie geschützt in seinen Selbstverständlichkeiten mehr. Und das ist wahnsinnig anstrengend und deprimierend. Also ich laufe rum und sage, biete was an. Also ich sage, schöner Leben ist schöner, sozusagen.
Das ist das, was du vorhin als lebensbereichernd an der Transformation bezeichnest. Was ist das, was da schöner ist? Ich fliege nicht mehr. Mhm. Und habe irgendwann festgestellt, dass ich das eigentlich ganz cool finde, weil Fliegen, also der gesamte Prozess des Fliegens ist ja unfassbar nervtötend.
Das finde ich ein schlechtes Argument. Echt? Finde ich ein ganz schlechtes Argument. Okay. Das Argument passt sozusagen in die bisherige konventionelle Klimapolitik rein, mhm, weil man sagt, versucht die Leute so zu überreden und sagen, also so sozusagen, als wäre der Staat oder als wäre die Öffentlichkeit, wäre so eine Art Vormund, mhm, oder so eine Erzieherin der Leute und sagt, nee, das Vegane schmeckt auch ganz gut. Also wenn du auf diese vegane Wurst mehr Senf machst, dann geht's schon und so weiter. Und Fliegen ist doch eigentlich, denk doch mal den ganzen Stress und so weiter. Und dann gibt's ja auch Verspätungen und so. Das ist ja umgekehrt. Wenn man davon ausgeht, wie ich das tue, das ist auch mein Erleben, dass der Albdruck, dass wir mit unserem ganz normalen Leben, unser ganz normales Leben zerstören und die Zukunft unserer Kinder und so weiter, dass das immer stärker wird, dann ist ja jeder Schritt eine Befreiung. Entlastung. Ja, unabhängig davon, ob die vegane Wurst nun großartig schmeckt. Also ich versuche natürlich auch die schmackhaftere vegane Wurst zu essen, und aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich frage mich nicht jeden Tag, behagt mir das vegane Leben heute, ja oder nein, sondern das ist, wer ich bin. Und das ist die Freiheit, die ich mir genommen habe, um einen Schritt aus diesem Albtraum rauszumachen. Ich sage nicht, dass ich jetzt sozusagen ganz raus bin oder so. Es geht auch nicht, weil die Strukturen, in denen wir leben, sind eben so. Wir sind der König Midas des 21. Jahrhunderts. Alles, was wir anfassen, wird zur Zerstörung. Bei ihm war es Gold, deswegen ist er verhungert. Und bei uns ist alles, was wir machen, ganz harmlose Bewegungen. Und was wird daraus? CO2, Nitrat und so weiter. Und das ist ganz schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Natürlich geht es nicht so, dass man nur dass ich die Einzelnen jetzt ihr Verhalten ändert, sondern umgekehrt. Ich möchte, ist ja auch mein Wunsch natürlich, dass meine zweite Befreiung wäre, dass dann, also jetzt versuche ich mich Schritt für Schritt immer weiter zu befreien aus diesem Albdruck, in dem ich an der Zerstörung weniger teilnehme. Ich möchte aber am liebsten natürlich so leben, wie ich gerade Lust habe. Ja. Und die Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass es so, das wird dann weniger sein von vielem, aber ich muss nicht jedes Mal nachdenken, sozusagen. Also ich muss nicht überlegen, wenn ich irgendwo hinreisen will oder wenn ich irgendwas esse. Kommt das jetzt aus Andalusien und hat 2000 Liter Wasser verschlungen, sondern ich möchte einfach so, das möchtest du einfacher haben.
Ich will jetzt, ne? Ein Avocado haben.
Ja, genau. Ein Avocado. Ausgerechnet ein Avocado, ganz genau. Ja, also so, das, ich glaube, es gibt noch mehr Befreiungspotenzial daraus, aber es ist erstmal sich auf den Weg zu machen, aus diesem Alpdruck rauszukommen, das ist für mich eine tolle Erfahrung. Es wäre, glaube ich, vor allem aber für die Politik die einzige Chance, weil den anderen Weg, den haben sie vergeigt.
Aber für den Alpdruck oder für das Beschreiben oder Einräumen des Alpdrucks werden die im Zweifelsfall dann auch nicht wiedergewählt, oder? Es sei denn, alle beschreiben ihn gleichzeitig. Dann
also ich bin ja, ich versuche ein demütiger Mensch zu sein und auch gegenüber Politikern, die ich jetzt nicht, ja, die ich schätze, aber jetzt auch nicht zu hoch schätze, wie zum Beispiel Olaf Scholz. Wenn der mit seinem Ding durchgekommen wäre, also er hätte es geschafft, mit rein technologisch-infrastrukturellen Zeitenwende oder Transformation die Transformation hinzubekommen, einigermaßen, und die Leute zufriedenzustellen, einigermaßen, würde ich sagen, okay, ich gehe mit meinem Befreiungsansatz irgendwie nochmal, warte ich nochmal 5 Jahre oder oder mit dem Zumutungen, das heißt Realität inkludierenden Ansatz. Aber, wie schon gesagt, er hat weder die Transformation wird er schaffen in dieser Legislatur in einer einigermaßen angemessenen Weise, noch kann er für die Ampel große Erfolge erzielen, auch jetzt demoskopisch, noch schafft er es, die AfD klein zu halten. Und jetzt komme ich ja erst und sage,
versuch doch mal was anderes.
Versuch doch mal was ganz anderes. Also das, ich will ja die Leute nicht in diese, ich erwarte überhaupt nicht, dass Politiker unziemliche Risiken eingehen, indem sie eine ganz neue Politik machen, eine ganz neue Kommunikation, sondern ich stelle fest, dass sie mit ihrer weiter so Kommunikation nicht mehr erfolgreich sind und schlage deswegen vor, mal was anderes zu probieren.
Aber Habeck hat das versucht und hat derart Dresche gekriegt.
Nein, nein. Es war, als er diese andere Kommunikation probiert hat und auch den Leuten gesagt, die Leute drum gebeten hat oder im Grunde gesagt hat, ihr seid auch mit zuständig, Gas zu sparen, hat das absolut funktioniert. Und zwar sowohl auf der materiellen Ebene, dass viele Leute Gas gespart haben, wie auch, dass er der beliebteste Politiker zu der Zeit war. Mhm. Das war aber eben natürlich eine Ausnahme, weil das war die Kriegs- und Sanktionssituation. Die anderen haben so ein bisschen ihren Weiter-so-Normalismus ein bisschen zurückgefahren. Also nicht so, dass Scholz auch dazu aufgerufen hätte, Gas einzusparen. Was ist ihm, glaube ich, wieder seine Grundphilosophie des Politik als Lieferando. Aber immerhin haben sie es zugelassen und dann ist der Habeck in diese, also gerade wegen seines Erfolgs wurde er natürlich, hat man ihm noch mehr Beinchen gestellt zu der Zeit und dann kam er in die Niederungen der Kriegsverwaltung sozusagen, ja. Und er hat Fehler gemacht und dann so, und mit dem Heizungskeller-Debakel ist ihm endgültig der Zahn gezogen worden. Also er ist jetzt, aber er ist auch nicht mehr handlungsfähig in so einem konventionellen Sinne. Also vielleicht wäre das Unkonventionelle oder das Neue jetzt vielleicht nochmal eine Chance für ihn, aber im Moment ist er kaltgestellt. Es ist auch ganz schwer, wenn das Rahmennarrativ insgesamt, und das gilt ja nicht nur für die Ampel, es gilt auch für die CDU und die AfD sowieso, es gilt aber auch in den meisten westlichen Ländern, wenn die Rahmenerzählung dieselbe ist, nämlich die größte Transformation in der Geschichte der Menschheit, die Abwehr der größten Krise in der Geschichte der Menschheit, aber alles ohne Zumutungen.
Dann eigentlich, ist es eigentlich alles so wie früher.
Alles so wie früher, Elektrifizierung, genau, und dann so. Und da dann als Einzelner in einem westlichen Land, als ein Minister in einer Regierung, die anders tickt und anderes verspricht,
da kannst du ja nur der Verrückte sein.
Das kann man nicht durchhalten. Das war ein einmaliges Experiment. Das Experiment ist gelungen für eine gewisse Zeit. Und ich sage jetzt, es darf kein Experiment von Habeck sein, sondern es muss ein Experiment der Gesellschaft insgesamt werden, wenn wir noch eine Chance haben wollen, nicht durchzudrehen.
Wie kriegen wir die Gesellschaft denn dahin? Also klar, wir machen dann so einen Podcast, du schreibst regelmäßig die Zeit voll mit ähnlichen Ideen. Mhm. Hast du das Gefühl, dass, also klar, es ändert sich was? Mhm. Vor 5 Jahren bin ich noch geflogen, aber hast du das Gefühl,
es ändert sich?
Genau.
Mhm, klar. Also, wie macht man das? Also ich kann nichts anderes machen. Ich bin Journalist. Ich kann
nichts anderes machen.
Draußen. Nee, ich bin Journalist. Ich mache das, was ich am besten kann. Und ich glaube, dadurch, dass ich die Chance hatte und das Privileg, das Zentrum des Jahrhunderts ins Zentrum meiner Arbeit zu stellen, ist meine Arbeit interessanter und besser geworden, würde ich sagen. Und macht mir noch mehr Freude. Ist Teil auch, auch meine Arbeit gehört zu diesem, sich aus dem Alltag befreien, aber es ist nicht der Hauptgrund natürlich, sondern ich will Leserinnen und Lesern etwas liefern, was sie bereichert. Und das scheint mir ja doch auch gelegentlich zu funktionieren. Ich habe das, was ich jetzt gesagt habe, in ganz kurz und habe ich dann mal bei Anne Will auch gesagt, also das mit dem Alpdruck.
Ja.
Also da, das war wieder so irgendeine der Diskussionen um die Heizung. Damals ging es um Wismann und was weiß ich. Das hatte ich auch alles auswendig gelernt, diese Thematiken, diese Details, aber habe mich dann doch entschlossen, mal die an die Ebene zu verschieben und zu sagen, wir leben hier alle in einem Albtraum. Aus den Gründen und das Wichtigste ist, dass wir uns daraus befreien, gemeinsam. Und ich habe noch nie so viel positive Reaktionen bekommen, wie auf diesen Beitrag.
Vom Publikum.
Ja, genau, also von dem, was nachher kam, ne? Auf Twitter oder per Mail und so. Und auch das hat auch die Anne Will mir signalisiert, dass es so sehr gut angekommen ist. Das war also praktisch, also man, es geht sozusagen. Mhm. Ich glaube, dass ein ungeheuer großes Potenzial ist. Die allermeisten Leute in Deutschland, sogar viele AfD-WählerInnen, würde ich sagen, sind nicht dumm. Sie haben eine hohe, ich nenne das immer Gartenzaunfreundlichkeit.
Ja,
also
ja,
ich glaube nicht, dass die viele AfD-Wähler viel schlimmer sind mit ihren Kindern als andere Leute. Das Schlimme geschieht erst, wenn sie sich so in den politischen Bereich reinwenden. Und die Frage ist ja jetzt, wie man sozusagen die Gartenzaunfreundlichkeit
Politik werden lässt.
Genau, wie man die mobilisiert für die Politik, anstatt Leute, die eigentlich gartenzaunfreundlich sind im Alltag und ihren Kindern brav die Pausenbrote schmieren, dass die auf einmal egoistische Monster, ich lasse mir nichts bieten, ich fahre, fliege hin, wo ich will und so weiter und ich wähle die AfD, wenn ich im Heizungskeller irgendwelche Probleme bekomme durch euch. Diese Menschen werden, das muss nicht sein. Und ich glaube, ich hoffe natürlich, dass irgendwann die Politik auch aus Not, weil sie nicht mehr weiter wissen, darauf verfallen wird, diesen Weg einzuschlagen.
Hört die Politik dir genauso gut zu, wie dein Publikum dir zuhört? Also wenn du die Idee vom Albtraum versuchst, mit Politikerinnen und Politikern zu besprechen, die hören dir ja zu, vermute ich. Aber verstehen sie das? Verfolgen sie das?
Ja, schon. Es gibt also schon, klar, die verstehen das. Sie können es nicht so leicht einordnen in ihrer politischen Erfahrung und in der Weltbild. Aber ich muss auch sagen, ich sage das ja ungefähr, also ich entwickle, glaube ich, hoffe ich auch weiter, was diese Dinge und mache es breiter und mache es einfacher, auch für mich. So, je besser ich es verstehe, desto einfacher kann ich es ausdrücken. Das mache ich seit 2 Jahren oder so. Aber in der Zeit lief ja noch in der Politik das Großexperiment.
Ja.
Es hat nicht funktioniert, weil die Merkel hat es nicht gewollt. In 16 Jahren hat nichts gemacht und keine Windräder gebaut und so weiter. Wir machen das jetzt. Und dann konnten die ja immer sagen, ja, wart ab. Dann sage ich, okay. Ja, und jetzt, ein halbes Jahr später, und jetzt? Ist es jetzt soweit? Naja, warte.
Scherbenhaufen ist viel zu groß, wir müssen noch länger aufklären.
Genau, wir müssen noch länger. Es hat so dermaßen nicht geklappt, wir müssen es nochmal probieren. Und insofern, also das schon, aber ich habe ja auch, drüber geschrieben, ein Gespräch gehabt mit Olaf Scholz, eine gute Stunde darüber, nur über Ökologie, und wir sind uns überhaupt nicht näher gekommen. Ja, er ist der, gut, er ist natürlich auch für ihn besonders schwierig, weil wenn ich sage, wir brauchen eine grundlegende Änderung des gesellschaftlichen Narrativs, um die positiven Kräfte zu mobilisieren und nicht die negativen in der Transformation. Das heißt, wir müssen ein grundlegend auch historisch neues Gespräch führen zwischen Politik und Bevölkerung. Dann erschreckt er sich natürlich, weil Gespräch führen ist halt nicht so sein Ding. Also mit der Bevölkerung.
Nee, es ist auch letztendlich stellt es ja auch die gesellschaftlichen Verhältnisse vom Kopf auf die Füße. Also hinterher sind wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute von denen, die heute mächtig sind, mächtig, sondern andere.
Das weiß ich gar nicht. Oder? Weiß ich gar nicht. Also wird sich ja verschieben. Aber das ist
Ich will ja meine Dividenden behalten. Ja. Also von irgendwas muss ich ja meine Rente bezahlen. Und so
ja, weiter. Ja, also die Hoffnung, dass man seine Rente durchkriegt, in 20 oder 30 Jahren, das, also.
13.
Naja, ich meine jetzt, ich meine, also für die, die jünger sind, es hat gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, ob welche Rente ich bekomme mit im Jahr 2050, wenn im Jahr 2050 2,8 Grad sind.
Ja.
Das ist einfach.
Dann hast du ganz andere Probleme als Geld.
Ja. Ja. Ja, du Geld ist dann auch immer noch ein Problem, aber du kannst es überhaupt nicht mehr vorausberechnen. Insofern würde ich sagen, das ist eine andere, muss man anders anfangen zu denken.
Jetzt ist unsere Zeit fast um und wir haben so gut wie gar nichts besprochen. Darf ich nochmal wiederkommen?
Wir haben so gut wie gar nichts besprochen, das ist total richtig. Ja, natürlich, gerne.
Bernd Ulrich, vielen Dank.
Danke dir.
Ist nicht tot.